Vor ein paar Jahren hat mich der Herr Christoph mal angesprochen, ob ich in Ossling einen Teil der Schülergottesdienste übernehmen würde. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. In Ossling gibt es ja die evangelische Mittelschule und die müssen alle einmal in der Woche zum Gottesdienst. Am Mittwoch, jeden Mittwoch um 10 nach 11, könnt ihr auch in eure Gebete mit übernehmen. Da ist die Kirche rammelvoll mit jungen Menschen. Und der größte Teil hat, auch wenn sie in eine evangelische Mittelschule gehen, noch nie etwas von Gott gehört. Oder jedenfalls noch nie dahingehend, dass das was mit ihrem Leben zu tun haben könnte. Oder sagen wir, jedenfalls nicht viel. Und jedes Mal, bevor ich dorthin fahre, fällt es mir unsagbar schwer, weil ich mir überlege, was sagst du diesen Menschen? Und Gottesdienst vorbereiten ist immer nicht ganz ohne, aber dort fällt es mir in ganz besonderer Weise schwer. Und mit interessieren meine ich natürlich das Interesse am Glauben. Wenn ich mich mit Handys und ich weiß nicht, was besser auskennen würde, dann könnte ich die vermutlich ganz schnell fesseln. Aber da könnten die mir wahrscheinlich eher eine Lektion erteilen. Aber darum geht's nicht. Es geht um das Interesse am Glauben. Und je länger ich die letzte Predigt in der vergangenen Woche Mittwoch für die Kinder vorbereitet habe, die eben nicht viel von Gott und Kirche wissen, umso mehr merkte ich, dass das, was ich dort vorbereite, eigentlich auch was ist, was ich hier weitergeben kann. Ich habe es, glaube ich, noch nie in den Jahren, wo ich das jetzt dort mache, so praktiziert, dass ich die Predigt aus dem Osslinger Schülergottesdienst noch irgendwo in der Gemeinde gehalten habe, aber ich will das heute mal versuchen. Denn, und das habe ich euch sicher mehrfach schon auch in anderen Predigten gesagt, wir glauben ja als Gemeinde gern, dass wir schon reif sind, dass wir im Glauben schon recht weit gekommen sind. Und dass es eigentlich nur noch jetzt um das Stadium für Fortgeschrittene unter uns geht. Wir buchen gerne dieses Paket, das für die, die sich bereits auskennen, bereitgehalten wird, nicht das Anfängerpaket. Die, wie man im Sport sagt, A-Noten für den Pflichtteil sind doch alle längst vergeben. Das beherrschen wir doch. Jetzt geht es doch für uns als gestandene Gemeinde hier in Großgrabe eigentlich nur noch um den B-Teil, um die Kür, die Performance oder wie man heute im Geschäftsleben sagt, um die Außendarstellung. Ist das wirklich so? Sind die Grundsatzfragen unseres Glaubens wirklich geklärt? Ich versuchte, mich in meine Kindheit zurückzuversetzen, als ich die Predigt für die Schüler vorbereitet habe. Meine Kindheit und meine Jugend, das ist da in Ossling auch so ein schweres Alter. Da geht es von der 3. bis zur 10. Klasse. Da sind also Kinder und Jugendliche. Das macht die ganze Sache immer noch besonders prekär. Und ich bin, wie ja die meisten von euch wissen, in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Der sonntägliche Gottesdienst, der gehörte für mich zum Pflichtprogramm. Und genau dieser Gottesdienst, der war schon mal gleich das Erste, was mir den christlichen Glauben, ja, sagen wir mal, schwer gemacht hat, anzunehmen. Da wurden Sachen erzählt, die ich entweder nicht verstand oder die mit meinem Leben nicht viel zu tun hatten. Da wurden Lieder gesungen, die milde ausgedrückt, ja, einfach nur grausam waren. Und da liefen Leute rum, wo es mich bis heute nicht wundert, dass sich der größte Teil des kirchlichen Lebens auf dem Friedhof abgespielt hat. Kurz gesagt, da waren fast nur alte Leute. Mit meinem Leben hatte das alles nichts zu tun. Ich war jung. Ich wollte leben und nicht sterben. Als ich dann 14, 15 oder 16 war, da wurde es mir immer klarer. Entweder ich finde im christlichen Glauben etwas Revolutionäres, etwas, was mich herausfordert, etwas, was mein Leben auf den Kopf stellt, etwas, was mir niemand anders sonst bieten kann. Oder aber das war's für mich. Und seitdem ich das damals so gemacht habe, mache ich auch, wo ich es früher in der Jugendarbeit praktiziert habe und später in der Gemeindearbeit, allen anderen Menschen Mut, es genau so zu handhaben. Stellt euch und stellt der Kirche kritische Fragen bei dem, was euch erzählt wird. Setzt euch mit der Gemeinde und mit dem, was man in den Predigten erzählt, gut auseinander. Schluckt nicht alles und sagt nicht zu allem Ja und Amen. Prüft das, worauf ihr euer Leben gründet. Und wenn euch Kirche nichts anderes als Friede, Freude und Eierkuchen anzubieten hat, dann lasst es bitte. Nichts ist schlimmer als eine frömmelnde Meute, die nicht weiß, woran sie glaubt, warum sie glaubt und wohin das alles mal führen soll. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Friede und auch nicht gegen Freude und nichts gegen Eierkuchen. Aber wenn Kirche nur Nächstenliebe, seid nett zueinander, wir haben uns alle lieb und fahrt in Zukunft alle mit dem Fahrrad zu erzählen hat, dann ist das eindeutig zu wenig. Natürlich ist das gut, wenn wir anständig und nett zueinander sind und mit unserer Umwelt und Welt vernünftig umgehen. Aber dazu brauchen wir nicht eine Kirche. Wenn es zwischenmenschlich unter uns nicht klappt, dann lasst uns zum Psychologen gehen. Und wenn wir was Gutes für unsere Welt und Umwelt tun wollen, dann lasst uns irgendeiner Partei beitreten. Grün sind die ja inzwischen alle, bis auf die eine. Was also zur Entscheidung in meinem Leben geführt hat, Gott nicht den Rücken zuzukehren, sondern ganz im Gegenteil, ihm den Platz in meinem Leben einzuräumen, den sonst kein anderer, nicht einmal ich selbst einnehme, nämlich die Nummer eins zu sein. Diesen Grund habe ich in der Bibel gefunden und festgestellt, dass Jesus, der sich mir in der Bibel vorgestellt hat, nicht nur etwas zu meinem Leben, sondern auch zu meinem Sterben zu sagen hat. Wenn wir nämlich übers Leben reden, können wir das Sterben nicht ausklammern. Und es ist mitnichten so, das hat unser Pfarrer Nikolaus vor kurzem so gesagt, wie es heute immer gesagt wird, das Sterben gehört zum Leben dazu. Das ist der größte Humbug. Das Sterben gehört nicht zum Leben dazu. Das ist, als würde man sagen, das Erbrechen gehört zum Essen dazu. Aber das Sterben können wir nicht einfach ignorieren. Wir wissen in Zeiten unseres Lebens, dass wir dem Sterben irgendwann begegnen werden. Und unser Fragen geht mehr oder weniger ein ganzes Leben lang darum, wie wird das sein? Und ich habe festgestellt, die Bibel und speziell Jesus nach dem Sterben und dem Leben zu befragen, das macht Sinn. Denn das mit dem Sterben ist ja nicht eine Sache, die wir demokratisch abstimmen können. Nach dem Motto, wer glaubt von euch alles an ein Leben nach dem Tod, bitte mal die Hände hoch. Und wer glaubt nicht daran, jetzt bitte die Hand hoch. Okay, 20-89 haben wir uns entschieden, es gibt kein Leben nach dem Tod. So funktioniert das ja nicht. Wenn es um das Leben geht, muss ich mit jemandem reden, der Ahnung vom Leben hat. Und wenn ich etwas vom Tod wissen will, dann muss ich mit jemandem sprechen, der Ahnung vom Tod hat. Und da wird's kompliziert. Es gibt zwar alle möglichen Leute und geht mal in die Buchhandlung, da steht ein ganzes Regal von Menschen, die irgendwelche Nahtoderfahrungen hatten, wo also ihre Erlebnisse geschildert werden, wo sie fast tot waren. Aber fast tot ist eben nicht ganz tot. Genauso wenig wie fast schwanger eben überhaupt nicht schwanger ist. Jesus also hat sich mir in der Bibel als die einzige kompetente Persönlichkeit dieser Erde aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gezeigt, der zum Leben und zum Sterben was zu sagen hat, weil er beides erlebt hat. Dass er gelebt hat, ihr Lieben, daran besteht kein Zweifel. Für alle Zweifler immer noch, das ist historisch belegt. Dass er gekreuzigt und getötet wurde, auch daran gibt es historisch überhaupt nichts zu rütteln. Und dass er wieder auferstanden ist und vom Tod dann auch noch eine Zeit auf der nach seinem Tod eine Zeit auf der Erde gelebt hat, das wird nur von denen bezweifelt, denen längst klar ist, wenn wir das zugeben, dann hat das unmittelbare Konsequenzen für unser Leben. Die Bibel berichtet von über 500 Zeugen, die ihn nach seiner Auferstehung leibhaftig gesehen und berührt haben. Wenn es für alles, was uns in Geschichtsbüchern gelehrt wird, 500 Zeugen gäbe, dann wären unsere Historiker sehr fröhlich. Für die meisten geschichtlichen Fakten, die wir heute als gegeben hinnehmen, gibt es nicht mal 1% davon, nicht einmal 5 Zeugen. Vor Gericht hat Bestand, was von 2 unterschiedlichen Leuten bezeugt wird. So ähnlich wird es auch in der Geschichtsschreibung gehandhabt. Wer also ernsthaft bezweifelt, dass Jesus auferstanden ist, der glaubt auch nicht ernsthaft daran, dass Nero, Aristoteles oder die Schlacht im Teutoburger Wald in irgendeiner Weise es gegeben oder stattgefunden hat. Der ist schlichtweg ein Ignorant. Und deshalb sind wir bei Jesus gut aufgehoben bei der Frage nach Leben und vor allen Dingen bei der Frage nach Tod. Jesus, so wurde mir schon als ganz junger Mensch klar, hat nicht nur Dinge zum Leben, sondern zum Tod für mich zu sagen. Und nicht nur als reine Information, sondern mit mir zu sagen, er hat die Dinge in mein Leben hineinzusprechen. So hineinzusprechen, dass sie Veränderung schaffen. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr in eurem Leben schon mit dem Tod gemacht habt. Das ist ja auch eine Frage des Alters. Ich bin jetzt über 50, ich merke, die Einschläge kommen immer näher. Ich gehöre inzwischen zu denen, die regelmäßig die Todesanzeigen lesen. Darüber habe ich früher bei meinen Eltern gelacht. Aber seitdem ich meine Nachbarin mal im Frühjahr gefragt hatte, was denn ihr Mann macht, und die sagte mir, der sei im Oktober verstorben, das war mir so peinlich gewesen, dass ich es mir zur Pflichtaufgabe gemacht habe, darauf zu achten, wer sich in meinem Umfeld verabschiedet. Weiß nicht, ob ihr es schon, vielleicht die Jüngeren, miterlebt habt, wenn sich liebgewordene Menschen verabschieden. Und das ist keine Frage des Alters. Eine meiner Töchter war vor 14 Tagen auf einer Beerdigung ihres Neffen gewesen. Dieser starb wenige Tage, bevor er geboren werden sollte. Er hat nie das Licht der Welt gesehen. Und seine Mutter, die war gerade mal 21. Ihr Lieben, der Tod, der fragt nicht nach Alter. Der ist kein Gentleman. Der nutzt nicht eine passende Gelegenheit. Da ist mir deutlich geworden, die Sache mit dem Tod hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Alter zu tun. Glaubt das nicht. Wir können das mit dem Tod verdrängen, mal besser, mal schlechter. Wir können Witze über den Tod machen, mal lustige und mal weniger lustige. Wir können aber mit alledem nicht verhindern, dass sich der Tod und unsere Gedanken daran wie ein dunkler Schatten auf unser Leben legen. Mal mehr, mal weniger. Und ich wusste früh in meinem Leben, die Frage nach dem Sinn meines Lebens kann ich nicht stellen und schon gar nicht beantworten, wenn ich nicht Antworten auf den Tod finde. Die Bibel, wie kann es anders sein? Und Jesus, von dem ich vorhin sagte, dass er kompetent ist in Sachen Leben und Tod, der hat mir bis heute, nach über 50 Jahren, als einziger die ernstzunehmende Antwort geliefert. Im Johannesevangelium Kapitel 11, da gibt es eine Geschichte, wo Jesus zu 3 Geschwistern kommt, bei denen er oft gewesen ist. Maria, Martha, die beiden sind ja bekannt, und ihr Bruder Lazarus. Und als Jesus diesmal zu ihnen kam, da waren es dann nur noch 2. Der Lazarus war gestorben. Und es ist eine helle Aufregung im Haus von Maria und Martha. Wie kann es anders sein? Der einzige Mann, der noch im Haus war, das war in damaliger Zeit ganz was anderes. Da gab es noch keine Gleichberechtigung und da gab es noch keine Witwen- oder Hinterbliebenenrenten. Gar nichts gab es. Die Frauen waren eigentlich jetzt auch dem Ende preisgegeben. Und da sagt Jesus einen bemerkenswerten Satz. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Martha, glaubst du das? Fragt Jesus. Weil dieser Satz so bedeutungsschwer ist, lese ich ihn noch einmal vor. Ich, sagt Jesus, bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Dieser Satz, ihr Lieben, hat das Zeug, ein Leben auf den Kopf zu stellen und den Prozess unseres Sterbens komplett zu verändern. Jesus sagt, wer an ihn glaubt, bei dem ist es völlig egal, ob der lebt oder stirbt. Wer an Jesus glaubt, bekommt in dem Moment der Lebensübergabe an den lebendigen Gott ein Leben, das durch den Tod nicht mehr klein zu kriegen ist. Und daran merken wir, beim ewigen Leben geht es gar nicht so sehr um eine zeitliche Benennung, dass das ewig geht und sich zieht wie so ein Kaugummi und nicht aufhört. Das ist eigentlich eine furchtbare Vorstellung. Jeder, der gerne Fußball spielt, macht das, weil er weiß, nach 90 Minuten wird abgepfiffen. Ewig Fußball zu spielen, das ist eine Horrorvorstellung. Oder sich ein schönes Stück Torte zu gönnen, kann was Wunderschönes sein. Aber auch nur, wenn nach dem einen oder vielleicht auch zweiten Stück Schluss ist. Ewig Torte essen. Furchtbar. Und genau das ist oft unsere Vorstellung vom ewigen Leben. Wir denken, das Ding zieht sich endlos mit Halleluja-Gesängen und wird nie aufhören. Das stimmt nicht. Das ewige Leben ist vielmehr gekennzeichnet von einer so unvergleichlichen Qualität, dass es durch nichts, eben nicht durch endloses Fußballspielen und Torte essen, kaputt zu kriegen ist. Das unterliegt keinem Verschleiß. Und deshalb ist es die Folge, dass es auch den Tod überlebt. Wer an Jesus glaubt, für den hat Zeit und Raum keinerlei Bedeutung mehr. Und für den ist das Leben hier auf der Erde eben nur eine Durchgangsstation. Wer an Jesus glaubt, der hat auch angesichts des Todes eine Gewissheit über das Leben. Und wer diese Gewissheit nicht hat, der wird permanent versuchen, den Tod, von dem ich erst sagte, dass er wie ein dunkler Schatten auf unserem Leben liegt, wird er versuchen, dem zu entfliehen. Und der Mensch hat sich im Laufe der Jahrhunderte unendlich viele Fluchtwege gesucht, ist aber dem Tod noch immer nicht entkommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass so gut wie alles das, was gottlose Menschen anpacken und anfangen, immer wieder nur erneute Versuche sind, der Dunkelheit und dem Schatten des Todes zu entkommen. Das Leben eines Menschen ohne Gott gleicht einem endlosen Fluchtversuch. Das Feiern berauschender Feste dient doch nur dazu, irgendwann das schwarze Loch am Ende vergessen zu können. Und wenn für den Moment die Mengen des Alkohols dafür ausreichen, am nächsten Morgen, da ist man dem Tod schon deutlich ein Stück näher. Das Reisen bis ans Ende der Welt, das sich ausprobieren in unzähligen Partnerschaften, das Letzte aus sich herausholen zu müssen, in Karriere, in Beruf, das Bauen von riesengroßen Häusern, von Villen, von Ferienhäusern, das Fahren von großen Autos, das Einrichten und Rausschmeißen und wieder neu kaufen und anbauen und nochmal vergrößern und wieder alles renovieren, bis einem schwindelig wird. Das Kaufen von Lebensmitteln in Mengen, wo ich mich frage, ob die alle noch ein Schwein im Stall zu stehen haben. Das Wechseln von Klamotten und das Einkleiden jeden Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter wieder neu. Das Anhäufen von Geld und Gold. Alles das sind Fluchtwege. Und hinter jedem Einzelnen steht die immerwährende Hoffnung, dem Tod zu entkommen. Leben bis zum Kotzen muss doch den Tod irgendwann erfolgreich die Beine stellen. Wird es nicht, ihr Lieben. Das glaubt man in der Welt. Und das ist der große Trugschluss. Und nun ist die große Frage, was glauben wir? Wie sieht denn unser Leben aus? Unterscheidet sich unser Leben wirklich grundsätzlich von dem der Gottlosen, von all dem, was ich gerade aufgezählt habe? Oder dreht sich auch bei uns alles ums Bauen, um Häuser, um Autos, ums Reisen, um Essen, um Trinken, um Schule, um Karriere und? Kann es sein, dass wir eine Hoffnung haben oder von einer Hoffnung wissen, sie aber gar nicht haben? Kann es sein, dass wir eine Hoffnung kennen, diese aber in unserem Leben nirgendwo sichtbar wird? In unseren Tagen und in unserer Zeit geht es ja, wenn man den Fernseher einschaltet, viel um Zukunft und um Hoffnung. Und deswegen vielleicht kurz das eine zur aktuellen Lage. Die Klimakinder um Greta Thunberg und alle anderen konsumfeindlichen Begegnungen in dieser Welt werden scheitern. Sie werden scheitern, den Menschen die großen Autos, die Flugreisen, den exzessiven Konsum auszureden, weil der Mensch darin die Antworten auf seinen Tod sucht. Und selbst die inszenierten Demonstrationen machen für mich einen gekünstelten Eindruck, als wären sie auch nur ein weiterer neuer Fluchtversuch vor dem Tod, auf den auch unsere Klimakinder keine Antwort haben. Da hilft auch keine Hysterie. Der Versuch, die Schuld für den dunklen, schwarzen Fleck in ihren Herzen nun den Eltern in die Schuhe zu schieben, auch der wird scheitern. Wie alle anderen Versuche zuvor bei den Eltern und Großeltern auch schon. Nur wenn wir Antworten auf die Frage nach dem Tod haben, dann werden wir Antworten und Argumente für das Leben finden. Wer sich ernsthaft in und für diese Welt einsetzen will, muss wissen, was mit ihm danach passiert. Sonst lohnt der Einsatz nicht. Und ich will euch dafür ein Beispiel nennen. Als vor 30 Jahren in Südafrika noch die Apartheid, also die strikte Rassentrennung und Unterdrückung der Schwarzen an der Tagesordnung waren, da gab es einen Pfarrer, der mit seinen Jugendlichen, seiner jungen Gemeinde dagegen regelmäßig demonstrierte. Und er rief dazu auf und es wurden immer mehr und es wurden unglaublich große Demonstrationen. Und in gleicher Regelmäßigkeit kam es zu Auseinandersetzungen mit den Weißen, mit der Polizei. Und wenn die Jugendlichen weigerten, ihre Demonstration zu verlassen, dann machte die Polizei auch vom Schusswaffeneinsatz Gebrauch. Und dabei wurde dem Pfarrer ein Bein so schwer verletzt, dass es amputiert werden musste. Und nun hatte der nur noch ein Bein. Und der gesunde Menschenverstand sagt, nun ist er doch endlich geheilt. Von seinem Irrsinn zu glauben, er könnte mit Demonstrationen irgendetwas bewegen. Und er rief weiter, noch lauter zu den Demonstrationen auf. Und Freunde aus dem Ausland fragten ihn bei Besuchen, warum er das tut. Wenn die wieder schießen, dann könne er doch nicht fliehen, zumindest nicht so schnell wie die anderen. Da ist er doch das ausgemachte Opfer. Und der Pfarrer strahlte über das ganze Gesicht und sagt, dann sollen sie schießen. Die können mir vielleicht mein Leben nehmen, aber die können mir meine Ewigkeit nicht rauben. Meine Hoffnung, dass der Einsatz lohnt in dieser Welt, weil ich in Ewigkeitsdimensionen denke, das können die nicht zerstören. Das Leben mit Jesus ist durch Schusswaffengebrauch nicht klein zu kriegen. Aber selbst wenn wir nicht gleich die ganze Welt retten wollen und unser Leben einsetzen wollen, das Wissen um ein Leben über den Tod hinaus verändert unsere Möglichkeiten. Und jeder, und ich glaube ernsthaft daran, wer etwas verändern will, braucht eine Hoffnung über das Sterben hinaus. Ansonsten wird er entweder resignieren oder sich radikalisieren. Der Radikalisierte fragt nicht mehr nach Sinn und Nutzen, was dabei rauskommen soll. Wir haben das in dieser Woche erlebt. Und wir erleben es seit ein paar Jahren immer öfter, immer schmerzlicher in unserem Land, dass radikalisierte Menschen nicht mehr fragen, was kommt am Ende dabei raus. Und das ist für Menschen ohne Jesus eigentlich allzu verständlich. Die anderen, die große schweigende Masse in unserem Land, die schweigt schon lange. Die hat schon resigniert. Und deshalb kommt es darauf an, dass wir die Hoffnung als Kinder Gottes in diese Welt hinaustragen. Wir stehen nicht mehr unter dem Druck, heute, hier und jetzt alles aus unserem Leben rausholen zu müssen. Rückschläge in unserem Leben, ob gesundheitlich, beruflich, schulisch oder familiär, denen können wir gelassen begegnen, weil es nicht das Letzte, weil es nicht das Endgültige über unserem Leben ist. Wir können das Leben genießen. Wir können in Ruhe herausfinden, welchen Plan Gott für unser Leben hat. Wir sollen und wir dürfen Gott lieben mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller unserer Kraft. Das ist das Kernstück des ewigen Lebens. Gott lieben mit ganzem Herzen. Von ganzer Seele, mit aller unserer Kraft, dann fällt der Stress des Alltags von uns allen ab. Und im Übrigen, dann gibt es auch in der Gemeinde Gottes keinen Mitarbeitermangel mehr. Wir brauchen bei Fridays for Future nicht mitlaufen als Kirche und als Christen schon gleich gar nicht. Für uns fand Friday for Future längst statt. Am Karfreitag, als Jesus für uns gestorben ist, da hat er unsere Zukunft gesichert für alle Ewigkeit. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, das, ihr Lieben, ist unsere Hoffnung. Und deshalb verplempern wir nicht unsere Zeit und unser Geld mit zum Scheitern verurteilten Rettungsversuchen, diesen Planeten noch zu retten, sondern wir werden versuchen, so viele Menschen wie möglich in die neue Welt hinüber zu retten. Und falls mir aus diesem Argument irgendeiner einen Strick drehen will, ich hätte behauptet, wir können mit dieser Welt umgehen, wie wir wollen. Es kommt sowieso nicht darauf an. Dem möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, was ich zuvor gesagt habe. Nur wenn wir Hoffnung auf was Neues haben, können wir sorgsam und gelassen mit dem Alten umgehen. Ich muss nicht mehr in den letzten Winkel dieser Erde fliegen, um auch das noch gesehen zu haben. Ich muss nicht körbeweise Lebensmittel herauskarren, die ich dann am Montagmorgen entsorge, weil sie meinen Hunger nicht stillen konnten. Ich muss nicht das Letzte aus meinem Leben und aus dem Leben anderer herauspressen, damit ich mir viele Wünsche erfülle. Ich kann ganz, ganz gelassen bleiben und auf vieles verzichten, weil in meiner Bibel steht, was kein Auge je gesehen und was kein Ohr je gehört hat, das hält Gott für die bereit, die ihn lieb haben. Das Beste kommt also noch. Jesus hat dem dunklen Abgrund, dem riesigen Loch des Todes, das alles zu verschlingen droht, das Maul gestopft. Und nun wartet eine Welt sehnlichst darauf, dass wir ihnen das mitteilen. Ich mache uns Mut an diesem Morgen. Prüft mal euer Leben. Seid ihr noch auf der Flucht vor den dunklen Schatten des Todes? Auf all den genannten Wegen, die unsere Welt dafür bereithält? Oder lebt ihr schon in der befreienden Hoffnung? Ihr Lieben, und das muss man sich immer wieder auch mal verbal einander wieder zusprechen. Wenn jemand klagt über seine zunehmenden Leiden und Krankheiten im Alter, stimmt ihr dann mit ein und erzählt von euren Krankheiten oder macht ihr euch Mut und sagt, halte durch, noch ein Weilchen und dann hört auch das Leiden auf. Es wartet ein neuer Himmel, eine neue Erde auf uns. Und warum freuen sich Kinder so sehr auf Weihnachten? Weil sie das davon schon Monate vorher erzählen und Weihnachten spielen und alles sich in Gedanken durch den Kopf gehen lassen, weil sie mit Weihnachten schon unendlich lange leben. Deshalb ist die Freude auf Weihnachten so groß. Warum können wir manchmal so wenig mit dem Leben und dem Sterben und dem Leben in Ewigkeit anfangen? Weil das überhaupt keine Rolle unter uns spielt. Weil wir das nicht durchspielen, weil wir uns darüber nicht unterhalten, weil wir uns das nicht ausmalen, weil wir uns davon einander nicht weitersagen. Ist dir die Schuld deines Lebens schon vergeben und hat Jesus die Hoffnungslosigkeit des Todes und des Sterbens bei dir beendet und in Leben verwandelt? Oder blickst du noch immer in das schwarze Loch deines Herzens? Am Ende stehen wir alle vor der Frage, die Jesus der Martha stellt. Glaubst du das? An der Antwort auf dieser Frage entscheidet sich deine und meine Zukunft. An dieser Frage entscheidet sich auch die Zukunft für uns als Gemeinde. Aber beantworten muss die zuallererst jeder für sich selbst. Das kann ich nicht für dich tun und du nicht für mich. Das kann nicht dein Freund oder deine Freundin tun, nicht dein Lebenspartner, nicht deine Eltern und der Pfarrer schon gar nicht. Ich wünsche uns, dass wir das glauben können und dass wir Antworten finden zum Leben und zum Tod. In der Bibel, bei Jesus, der die einzige Kompetenzzentrale für beides ist. Und dann können wir mit Paulus, wie er es im Römerbrief Kapitel 14 tut, bekennen: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Amen.